Nochmal von meiner Seite herzlich willkommen und ganz toll, dass du da bist. Schön, dass ihr trotz Lockdown mit Maske und Sicherheitsabstand heute Morgen hier in diesem Gottesdienst seid, um mit uns gemeinsam zu feiern. Und auch ganz herzlich willkommen nochmal von meiner Seite an dich nach Hause, auf der Couch oder am Frühstückstisch. Ob du schon lange, lange Christ bist oder der größte Skeptiker Mannheims oder vielleicht sogar Baden-Württembergs, du bist recht herzlich willkommen hier bei HDH. Schön, dass du da bist. Mein Name ist André, die meisten nennen mich Anderle und ich bin hier Teil des Pastorenteams. Ich darf heute für euch predigen. Ich möchte erzählen von letztem Wochenende. Da war ein sehr guter Freund von mir bei mir zu Hause. Wir haben so eine Sache gemacht, die machen wir ab und zu mal, aber schon lange haben wir es nicht mehr gemacht, nämlich einen Männerabend zu zweit. Das heißt Zigarren, Gin Tonic und Rum. Waren so die Kernwerte des Abends. Und wir haben uns lange, lange unterhalten. Und dieser sehr schöne Abend, der hat sich dann irgendwann auch zu einem sehr guten und schönen Streit entwickelt. Wir haben uns dann irgendwann unterhalten über so ein Hot Topic, ein heißes Eisen. Und so irgendwann, so nach ein paar Zigarren und ein paar Gin Tonic, hat nachts um zwei mein guter Freund in mein Wohnzimmer reingerufen: Gott hat doch sicherlich eine Meinung zu diesem Thema. Entweder er findet es gut oder er findet es schlecht. Es kann doch nicht sein, dass Gott keine klare Meinung hat. Es gibt doch ein richtig und ein falsch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du, wenn du in der Bibel liest oder wenn du über verschiedene Themen nachdenkst oder mit anderen Menschen, mit anderen Christen vielleicht über ein Thema redest, dann bist du eher verwirrt, als dass es klar ist. Wenn du die Bibel aufschlägst, ist manchmal so, du hättest gerne klare Antworten und je mehr du dich mit den Inhalten beschäftigst, desto verwirrender wird es und desto weniger einfach und desto komplizierter wird es. Das hat mir auch übrigens letztes Mal, wir sind gerade in der Predigtreihe Glauben am Montag und wir öffnen jeden Sonntag eine Mail von Jakobus, dem kleinen Bruder von Jesus. Und letzten Sonntag war das so, das war ein bisschen verwirrend, das war ein bisschen so, naja, komisch, was der Jakobus da schreibt. Barmherzigkeit bekommt der, der anderen gegenüber barmherzig ist und nicht etwa der, der den Gebote gehorsam Highscore knackt. Das ist, was wir Christen manchmal denken. Wenn ich den Highscore knacke, dann ist alles gut und ich bekomme Barmherzigkeit von Gott. Und Jakobus sagt, nee. Wenn du barmherzig bist, dann bekommst du Barmherzigkeit. Und der ein oder andere hat sich gedacht, oh, da fällt der Jakobus aber von einer Seite vom Pferd. Für alle, die sich das gedacht haben, ich habe heute eine Mail für euch dabei von Jakobus, da fällt er von der anderen Seite vom Pferd. Dürft ihr euch schon drauf freuen. Ich lese euch vor aus Jakobus Kapitel 2, Jakobusbrief im Neuen Testament, Kapitel 2, die Verse 14 bis 24. Müsst gut zuhören, ich habe nicht alles auf der Folie hier mit dabei. Einfach konzentriert meinen Worten lauschen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und das sagt Jakobus, der kleine Bruder von Jesus, Folgendes. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn jetzt einer von euch zu ihm sagt, ich wünsche euch alles Gute, haltet euch warm und esst euch satt. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, ja, der eine hat eben den Glauben und der andere hat halt die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben zeigen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch? Eigentlich heißt es unverständiger Mensch, eigentlich steht da du Holi, ja, hohl und leer. Willst du nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Und dann bringt Jakobus ein Beispiel von Abraham. Und schreibt dann in Vers 22 weiter, Abrahams Glaube wirkte mit seinen Taten zusammen. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. What? Wir sind Protestanten, wir glauben doch eigentlich was anderes. Luther hatte damit ein extremes Problem, als er damals diesen Brief übersetzt hat. Er hat gesagt, der Jakobusbrief ist ein Brief aus Stroh. Ja, zu nichts, also ist nicht so richtig ein guter Brief. Der ist zwar drin im Kanon der Bibel, aber naja, kann man vernachlässigen. Weil der Luther, der hatte eine ganz andere Agenda, der hatte die Glaubensagenda. Was ist denn jetzt los? Will Jakobus uns allen Ernstes versuchen klarzumachen, dass unsere Werke ausschlaggebend sind und nicht der Glaube? Wir haben auf Insta euch eine Frage gestellt und wir haben eine Abstimmung gemacht. Was meint ihr? Was lässt uns zu Gott kommen? Was lässt uns okay vor Gott stehen? Glaube oder Werke? Wir haben viele mitgemacht und stand vor dem Gottesdienst war 74% haben abgestimmt. Der Glaube rettet uns. Der Glaube lässt uns gut vor Gott dastehen. Und nur die anderen, was waren es dann? 26% haben gesagt Werke. Also demokratisch haben wir uns jetzt schon mal für Glauben entschieden. Vielleicht können wir ganz kurz eine Abstimmung machen. Was würdest du denn sagen? Was ist ausschlaggebend? Ist es der Glaube oder die Werke? Meld dich mal für Glauben bitte, wenn du sagst, Glaube ist ausschlaggebend. Ja, ein paar sind verunsichert, aber es gehen doch noch Hände hoch. Wer wird sagen, die Werke sind ausschlaggebend? Okay, zwei haben sich getraut. Dankeschön. Was ist es denn jetzt? Jakobus sagt, es sind die Werke, weil ohne Werke ist der Glaube tot. Nutzlos für die Tonne. Der Paulus hat eine ganz andere Meinung. Der schreibt im Römerbrief Folgendes. Wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird. Luther schreibt, aufgrund des Glaubens allein. Und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Römer Kapitel 3, Vers 28. In der Volksbibel, da ist es noch irgendwie ein bisschen cooler übersetzt. Ich fasse noch einmal zusammen, was jetzt für jeden Menschen gilt. Meine Schulden bei Gott sind bezahlt, weil ich auf Jesus vertraue und nicht, weil ich so toll lebe. Wer hat jetzt recht? Jakobus sagt, hey, Glaube ohne Werke ist tot, deswegen brauchst du Werke und Werke machen dich gerecht vor Gott. Und Paulus sagt, hey, nee, ist der Glaube allein, unabhängig von deinen Leistungen. Mist. Wer hat recht? Antwort, beide haben recht. Also Paulus und Jakobus sind sich eigentlich schon einig, dass der Weg zu Gott tatsächlich der Weg des Glaubens ist. Also was heißt Glauben? Glauben heißt Vertrauen auf die Gnade Gottes, die sichtbar wird im stellvertretenden Kreuzestod Jesu. Glauben ist der Weg zu Gott. Ob Jude, ob Muslim, ob Buddhist, ob Atheist, was auch immer du bist, Gott lädt alle ein, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen und zu ihm zu kommen. Und kein noch so durchgezogenes und diszipliniertes und tolles christliches Leben öffnet uns die Tür zu Gott. Egal was du tust, die Tür wird sich dadurch nicht öffnen oder schließen. Was anderes ist ausschlaggebend. Nämlich dein Glauben, dein demütiges Vertrauen auf Gottes Zuneigung zu dir. Und dadurch findest du zu Gott. Okay, da sind sich Jakobus und Paulus einig. Ich möchte euch vorlesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist ein Geschenk Gottes. Und das möchte ich dir heute Morgen hier und das möchte ich dir heute Morgen zu Hause zusprechen. Es ist die Gnade Gottes und die Gnade Gottes allein, die dich okay macht mit ihm. Das gilt für dich. Aber, und das ist Jakobus super, super wichtig, aber da gibt es noch mehr. Dieser Glaube, der hat eine Nebenwirkung oder hat mehrere Nebenwirkungen, die in deinem Leben sichtbar werden. Glaube muss sich ganz praktisch in deinen Alltag übertragen. Glaube am Montag. Das ist der Gedanke von unserer Predigtreihe. Wie bekommen wir das, was wir am Sonntag glauben und bekennen, in unseren Alltag rein? Kurz gesagt, Glaube muss laut Jakobus lebendig sein. Er darf nicht tot sein, er muss lebendig sein. Wir hatten diesen Mittwoch Männerstammtisch digital, also Männer trinken vor Bildschirmen Bier. So, das ist Männerstammtisch. Wir hatten ein paar interessante Themen, die wir besprochen haben. Und der Simon, hat Erich Kästner, Simon Massot hat Erich Kästner zitiert. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn zitieren werde. Und er hat gesagt, ich soll bitte seinen Namen nennen, seine Körpergröße und seine Haarfarbe. Ich glaube, Beziehungsstatus hat er nicht erwähnt. Also Simon Massot, was haben wir gesagt? Muss ich sagen, Körpergröße, er behauptet 1,70. Und seine Haarfarbe ist eine Mischung aus Fleisch und Braun. Und Statur athletisch, aber nicht trainiert. Kann man das so sagen vielleicht? Simon, ganz liebe Grüße an dich nach Hause. Der hat folgendes Zitat ausgesprochen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich finde es sehr genial, das Zitat in Jakobus Worten. Der Glaube ohne entsprechende Taten ist tot. Vielleicht bist du heute hier im Gottesdienst oder zu Hause und du hast mit Jesus gar nicht so richtig am Hut. Und du denkst dir, ja genau, das ist der Punkt. Das stört mich an den Christen. Die spucken große Worte und schreiben sich immer Nächstenliebe auf die Fahne. Aber wenn es dann wirklich darum geht, barmherzig und liebevoll zu sein, ja, das sehe ich überhaupt gar nicht bei den Christen. Wir haben vorhin im Chill-In und bei der Anmoderation von Jesse schon diese zwei Gandhi-Zitate gehört. Das Einzige, was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Boah, das ist ganz schön ein Schlag in die Magengrube, finde ich, für uns. Und er sagt weiter, ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen gemein, das ist ja eigentlich nicht so die Aussage, ach Gott, ich wäre kein Christ geworden, sondern eher halt eine Kritik an den Christen. Ne? Und wir hatten es vorhin schon im Live-Chat, da habt ihr auch geschrieben, ja, ist schon was dran, ne? Obwohl das vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen Vorwurf ist. Naja, ganz von der Hand weisen kann man das nicht. Also wenn du ein Skeptiker bist und sagst, hey, die Christen, ja, große Worte, nichts dahinter, das ist echt für mich ein Problem, da kann ich dir nur recht geben. Es ist tatsächlich ein Problem. Das ist nicht nur ein Problem für dich, sondern auch ein Problem für uns und es ist ein Problem für Gott. Gott ruft dich und mich zu einem Leben, in dem lebendiger Glaube sichtbar wird, wirklich sichtbar wird. Aber wie sieht so ein lebendiger Glaube aus? Das ist dann die Frage. Ja, muss ich täglich zwei Menschen von den Toten wieder zum Leben zurückerwecken oder brauche ich so einen besonders sichtbaren Heiligenschein, wenn man das Licht ausmacht? Wie sieht lebendiger Glaube aus? Okay, erster Punkt. Lebendiger Glaube ist mehr als etwas für wahr zu halten. Jakobus sagt in Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Ja, schön und gut. Das glauben auch die Dämonen. Und sie zittern. Also wenn du sagst, hey, ich bin Christ, weil ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ja, nee, das ist noch nicht so wirklich das Zeichen für einen lebendigen Glauben. Du bist dann in einem Boot mit den Dämonen erstmal. Und vielleicht musst du auch zittern. Als westlich geprägter Christ, da sind wir sehr darauf bedacht, dass christlicher Glaube bedeutet, das Richtige zu glauben. So wie vor einer Woche das Gespräch mit meinem sehr guten Freund. Ja, was ist richtig, was ist falsch? Was ist gut, was ist schlecht? Wir sind so gepolt, ja, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, check. Ich glaube, dass er geboren wurde, check. Ich glaube, dass er gelebt hat und seine Wunder vollbracht hat, check. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist, check. Und ich glaube, dass er auferstanden ist, check. Haken dran, ich bin Christ. Aber Glauben ist mehr als einfach nur davon auszugehen, dass etwas wahr ist oder nicht. Jakobus argumentiert, Glaube ist mehr als die wichtigsten Bibellehren zu kennen und die irgendwo theoretisch auf einer Metaebene bejahen zu können. Okay, Glauben, lebendiger Glaube ist auch mehr, als einfach nur Recht zu haben. Die Kirchengeschichte und Social Media, for that matter, ist voll von Christen, die gedacht haben, sie hätten Recht und aber gar nicht Recht haben. Wenn ihr mal so in die Kirchengeschichte reinguckt, dann seht ihr und hört ihr ganz viele Christen, die zum Beispiel geglaubt haben, sie müssten kämpfen gegen das heliozentrische Weltbild. Die Auffassung, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Nein, das geht nicht, wir müssen dagegen kämpfen. Oder die Abschaffung der Sklaverei war ein Hot Topic. Da haben sich die Christen ganz krass gestritten. Es gab nicht nur Befürworter, es gab auch Gegner, aber trotzdem, im Endeffekt gab es ganz viele Christen, die gesagt haben, ey, wir können jetzt nicht die Sklaverei abschaffen, die Bibel bestätigt Sklaverei ganz klar, war deren Standpunkt. Oder Einführung des Frauenwahlrechts, kommt direkt aus der Hölle, haben viele Christen gedacht damals. Oder die Gleichberechtigung der Frau, damit haben ja manche heutzutage noch extrem zu kämpfen, also meistens Männer. Christlicher Glaube ist mehr als Recht zu haben. Und zum Glück, weil, wie gerade eben schon aufgezählt, ich weiß nicht, wie du zu diesen Punkten stehst, würde christlicher Glaube bedeuten, dass man einfach Recht hat, oh, da hätten wir echt ein Problem. Rückblickend haben wir ganz oft die Erkenntnis, oh, ich hatte doch nicht Recht. Also selbst Christen, die täglich in der Bibel lesen, die täglich beten, liegen trotzdem oft falsch. Glauben ist mehr als zu wissen angeblich, was richtig oder was falsch ist. Lebendiger Glaube ist Gummi, der die Straße berührt. Amen. Abschlussgebet. Nein, ich erkläre euch, was ich meine. Lebendiger Glaube ist Gummi, der die Straße berührt. Das ist eine Redewendung aus dem Englischen. This is when the rubber hits the road. Also wörtlich übersetzt, das ist der Punkt, wo der Gummi die Straße berührt. Und man denkt bei dieser Redewendung an ein Auto mit Gummireifen, die Straße berühren. Also der Moment, wo das Auto tatsächlich fährt, wo das Auto aus der Garage rauskommt und die Reifen auf einmal die Straße berühren, wo auf einmal die Theorie des Autofahrens zur Praxis wird. Okay? Übersetzt heißt die Redewendung so viel wie, das ist der entscheidende Punkt. This is when the rubber hits the road. Das ist der entscheidende Punkt. Hierauf kommt es an. Jakobus sagt in Vers 17, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Also wenn der Rubber nicht den Ground berührt, wenn also die Theorie deiner Glaubensüberzeugung nicht in die Praxis deines Alltags in Form von Taten ankommt, dann ist dein Glaube tot, unnütz für die Tonne. Nicht sehr pastoral ausgedrückt, aber wahr, um es mal wieder zur Wahrheit zu kommen. Dein Glaube ist tot ohne die entsprechenden Taten. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, Glaube minus Werke ist einfach nur Glaube, sondern Glaube minus Werke ist einfach null, nix, tot für die Tonne, für einen Eimer. Kannst du vergessen. Das ist, was Jakobus sagt. Du kannst die Werke nicht von deinem Glauben trennen. Und wenn die Werke von deinem Glauben getrennt sind, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Okay, was heißt es jetzt? Hat Jakobus für uns eine gute Nachricht plus Kleingedrucktes? Also Jesus ist für deine Sünden gestorben und jetzt, wenn du noch in die kleingedruckten Zeilen gehst, dann kannst du noch sehen, was alles die Kriterien sind, damit das auch für dich gilt. Nee. Also Jakobus verkündigt kein Evangelium plus X. In der Kickoff-Message vor 4 Wochen habe ich schon gesagt, der Jakobus hat ein ganz wichtiges Wort, das sehr häufig vorkommt im Jakobusbrief, und zwar das Wort vollkommen. Und er spricht damit eine Ganzheit, eine Ganzheitlichkeit an. Vers 22. Glaube wirkt mit deinen Taten zusammen und erst durch die Taten wird dein Glauben vollkommen. Im Sinne von ganz. In unserer Kultur, da fragmentieren wir gern unser Leben. Also wir haben unseren Therapeuten, der ist für unsere Psyche zuständig. Wir haben Gott, der ist so für unser Seelenheil zuständig. Und dann gibt es noch uns, wir sind zuständig für unsere Alltagsgestaltung. So denken wir. Und dann gibt es noch vielleicht den Personal Coach, der ist für meine Karriere zuständig. Und je nachdem, wie du drauf bist, hast du noch deine Frau, die ist für deine Wäsche zuständig. Also je nachdem, wie du drauf bist halt. Das ist aber nicht, wie Jakobus sich das christliche Leben vorstellt. So lauter schöne Departments, die sind schön clean, getrennt. Zum Beten habe ich Glauben, zum Machen habe ich meine Karriereziele und so weiter. Sondern bei Jakobus, da gehört das alles zusammen. Der appelliert in seiner heutigen Mail dafür, dass wir in Sachen Glauben umdenken. Er fordert dich und mich dazu heraus, den Glauben in alle Bereiche unseres Lebens ausstrahlen zu lassen, alle Bereiche unseres Lebens beherrschen zu lassen, durchdringen zu lassen. Also Gott will nicht einfach nur der Herr über dein Seelenheil-Department sein. Gott will dich ganz haben. Deine Seele, deine Gedanken, deine Ziele, deine Taten, deine Karriere, deine Zukunftsplanung, deine Beziehungen. Gott erhebt Anspruch, nicht nur auf dein Gebet, vorm Frühstück, vorm Mittagessen, vorm Abendessen. Gott will dich ganz. Also Glaube an Jesus ist eine ganzheitliche Sache. Eine Einheit aus Vertrauen und Vollbringen, aus Wissen und Wandel, aus Theorie und Praxis, aus Wort und Tat. Das ist, was Jakobus uns heute Morgen sagt. Gibt es vielleicht Situationen in deinem Leben, Bereiche in deinem Leben, wo deine Worte und deine Taten nicht zusammenpassen? Gibt es Situationen, wo du im übertragenen Sinne sagst, hey, du hast Hunger und hast keine Klamotten an, Gott segne dich, wärme dich und iss was. Und dann gehst du weg und tust nichts. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dir denkst, ja gut, aber das ist jetzt nicht hier meine Aufgabe. Dann habe ich jetzt drei ganz kurze und knackige Praxisimpulse für dich am Ende dieser Message, wie du deinen lebendigen Glauben in den Montag rüberretten kannst. Drei Impulse. Erstens, walk the talk. Ich dachte mir, wir hatten vorhin schon mal so eine englische Redewendung drin, machen wir es jetzt englisch weiter. Walk the talk. Was heißt es? Das heißt so viel wie, lass deinem Bekenntnis Taten folgen. Red nicht nur, sondern lebe es auch aus. Walk the talk. Also nimm dir diese Woche vor, ganz gezielt nach Bedürfnissen deiner Mitmenschen Ausschau zu halten und dann diesen Bedürfnissen tatsächlich zu begegnen. Vielleicht mit Rat, vielleicht mit Tat, vielleicht mit dem Gebet. Nimm dir doch Folgendes vor, einfach nur als Vorschlag. Nimm dir vor, diese Woche mindestens 5 Ermutigungsmails zu schreiben. WhatsApp, E-Mail, auf Instagram, was es halt alles so gibt. Signal, Threema, Pima, Puma, ganz egal, Hauptsache, nimm dir 5 E-Mails vor oder Mails vor, die ermutigen. Oder hilf doch mal jemandem beim Wocheneinkauf. Vielleicht hast du einen Nachbarn in deinem Wohnhaus, der zur Risikogruppe gehört und biet ihm doch mal an, ob du nicht für ihn vielleicht seine Klamotten wäre schlecht, vielleicht Lebensmittel einkaufst. Oder besuch einen Freund, der einsam ist. Walk the talk. Oder Impuls Nummer 2, just do it. Nimm dir doch mal diese Woche ganz bewusst vor, nicht lange rumzumachen, sondern es einfach zu machen. Also, was meine ich damit? Oft haben wir keinen Bock auf eine Sache und was sagen wir als gute Christen dann? Ich bete mal drüber, ob Gott mir sagt, dass ich es machen soll. Ich melde mich nochmal in der Woche. Schäm dich, wenn du das machst. Sei doch wenigstens ehrlich. Ich würde dir jetzt für diese Woche als Hausaufgaben mitgeben, hey, just do it. Bet nicht drüber, ob du es tun sollst, sondern bete drüber, während du es tust, wann du damit aufhören sollst. Wenn du die Möglichkeit hast, diese Woche eine gute Tat zu vollbringen, dann mach's bitte, ohne groß nachzudenken. Das wäre total cool, finde ich. Denkst du jetzt vielleicht, also soll ich tun? Ich überlebe ja schon in der Corona-Zeit, das ist eigentlich schon genug für mich. Jetzt muss ich auch das und das und das machen. Das stimmt. Es geht nicht einfach um deine Leistung. Es geht schon auch darum, dass Gott dir hilft. Deshalb drittens Treasure Hunt. Im Epheserbrief, da schreibt Paulus Folgendes, Epheser Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind seine Gebilde, also wir sind Gottes Werk in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat und damit wir in ihnen wandeln sollen. Okay, total verkorkst, nochmal vorlesen. Denn wir sind seine Gebilde, seine Werke in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Und diese guten Werke hat Gott vorher bereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also du bist Gottes Werk. Er hat gute Werke vorbereitet, die du dann wiederum vollbringen sollst. Gott hat es schon gemacht. Er hat dich ausgestattet mit allem, was du brauchst. Er hat es vorbereitet. Und als Bonus obendrauf, er wird mit dir sein, wenn du diese guten Werke tust. Also ja, aber nur mit Gottes Hilfe sollte keine Ausrede sein, passiv zu sein, sondern Gottes Hilfe kommt da, wo du in Aktion bist. Gute Werke sind Gottes Gnade in Aktion. Ich möchte dich ermutigen, diese Woche wie Schätze diese Werke, die Gott für dich vorbereitet hat. Du hast in dieser Woche die Möglichkeit, Gutes zu tun. Gott hat es schon vorbereitet. Du bist dazu geschaffen, diese Werke auch umzusetzen. Und Gott wird dir dabei helfen, wenn du es machst. Weil wenn du es nicht machst, dann kann dir Gott bei der Sache auch nicht helfen, weil du machst es ja nicht. Amen. Also sammel doch mal diese Woche Schätze, such nach diesen Schätzen und setz das dann auch in die Tat um. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Lasst uns kurz zu Gott beten und lasst uns dann ihm nochmal mit dem Response-Song auch antworten. War heute was dabei für dich, dass Gott zu dir direkt gesprochen hat? Gibt es etwas, wo du sagen musst, entweder danke Gott oder tut mir leid Gott oder hilf mir Gott? Dann mach das doch jetzt. Gott ruft dich zu einer Reaktion. Ich bete kurz und du darfst mit deinen Worten zu Gott sprechen. Gott, dein Heilsplan und dein Wort in der Bibel, das ist so komplex manchmal. Der Glaube rettet uns, aber die Werke, die müssen irgendwie mit dazukommen und es ist alles so kompliziert und du hast es vorbereitet, aber wir müssen es tun, aber irgendwie auch mit deiner Hilfe, du hilfst uns dabei. Da schwirrt uns oft der Kopf. Gott, wir bitten dich, dass du uns hilfst, einen lebendigen Glauben zu entwickeln, lebendigen Glauben zu kultivieren in unserem Alltag. Herr, hilf uns, diesen Glauben in unseren Alltag zu übertragen. Wir wollen keine Christen sein, die in der Garage in ihrem Auto sitzen. Wir wollen keine Menschen sein, die diesen Glauben in unseren Herzen, in unseren Köpfen parken, aber nicht auf die Straße bringen. Herr, hilf uns, das Garagentor zu öffnen und mit diesem Glauben rauszufahren, damit der Gummi die Straße berührt, damit Menschen, so wie Jakobus das Beispiel bringt, ernährt werden, dass Menschen angekleidet werden, dass Menschen, die Bedürfnisse haben, durch uns dich erfahren und deine fürsorgliche Art. Herr, hilf uns, dass wir Lichtbringer, Gnadenbringer, Liebesbringer, Hoffnungsbringer, Heilsbringer für die Menschen um uns herum werden. Mach unseren Glauben lebendig. Gib uns neue Kraft. Schenk uns neues Leben.